Sie hören in anderen Worten den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hallo zusammen. Zurück zu einer neuen Folge von In anderen Worten, ein Podcast, wir erklären das immer am Anfang ein kleines bisschen, zum Überthema gesunde Arbeit, betriebliches Gesundheitsmanagement. Und wir treffen verschiedenste Menschen, Meinungsbildner, aber auch Meinungshabende, also fundiertes Wissen, das jetzt in diesem Podcast weitergegeben wird. Wichtig ist hier stehen keine Marken oder Unternehmen im Vordergrund, sondern wir haben alle so unsere berufliche Expertise, aber wir reden hier als Menschen. Das heißt, es sind objektive wie subjektive Meinungen erlaubt. Und heute habe ich wirklich was ganz Besonderes erlebt. Ich darf bei Professor Dr. David Matusiewicz zu Hause sein. Er hat mich hier empfangen. Corona-gemäß haben wir Sicherheitsabstände eingehalten etc. und werden heute über ein super spannendes Thema reden, das übrigens wahrscheinlich durch genau besagte Krise nochmal extrem gestärkt wurde, das Thema digitale Gesundheit. Und wir werden über Versorgung, aber auch über Vorsorge miteinander ein bisschen philosophieren. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. David, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und vielleicht zwei, drei Worte zu dir. Du bist Dekan an der FOM und gleichzeitig auch Institutsdirektor. Das ist so deine Haupttätigkeit. Gleichzeitig erleben wir dich aber auch immer wieder. Und wer im Internet mal den Namen googelt, der wird auch sehr viele Artikel, Bücher etc. dazu finden. Als Speaker und auch als Halter diverser Beiratsmandate. Dein Überthema digitale Gesundheit. Vielleicht sagst du zwei, drei Sätze erstmal zu deinem Themenschwerpunkt und was bewegt dich aktuell, vielleicht auch bezogen jetzt auf Corona?
Ja, vielen Dank, dass du auch da bist und dass ich da sprechen kann zu dem Thema, weil das Thema BGM, finde ich, ist auch eines meiner Hauptthemen und entsprechend sehr interessant. Also ich habe damals schon vor 10 Jahren oder vor über 10 Jahren mich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Ich habe meine Doktorarbeit zum Beispiel mit einem Big Data Datensatz in der Versorgung quasi einer Hauterkrankung geschrieben und da schon mit großen Datenmengen gearbeitet. Deswegen ist das Thema für mich nicht neu, aber jetzt gerade, sagen wir mal, in der Breite angekommen. Und ich glaube, wir sind da, wenn man das mit so einem Berg vergleicht, immer noch ganz am Anfang, am Fuße dieses Bergs und müssen da erstmal hochblicken, was da alles auf uns zukommt. Deswegen finde ich das auch sehr spannend, dass wir heute darüber sprechen.
Ja, also erstmal danke für die einleitenden Worte. Super spannend. Du hast gerade gesagt, wir befinden uns noch quasi am Fuße des Berges. Wäre direkt mein Eintritt, meine Erfahrung aus dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Es ist witzig, so vor guten 10 Jahren habe ich mit dem Thema ganz intensiv betriebliches Gesundheitsmanagement angefangen. Die ersten Unternehmensgründungen waren 2006 von meiner Seite. Und damals war das noch so manchmal von schon ganz innovativen Menschen so als Träumchen. Ja, irgendwann macht man das vielleicht alles mit Videokonferenz. Das war so das Höchstmaß des Digitalen. Da sind wir ja lange drüber raus. Trotzdem, ich will jetzt mal nicht den falschen Begriff verwenden, aber er passt deswegen eigentlich ganz gut. Es gibt schon vermehrt aus meiner Erfahrung, gerade in sehr großen Unternehmungen, ein bisschen die ewig gestrigen. Also da reden wir von, ja, ich habe jetzt auch mal meinen Internet Explorer aktualisiert und zu Hause habe ich mir überlegt, dass ich mir vielleicht mal doch einen Laptop anschaffe und nicht einen festen Rechner oder vielleicht sogar ein Tablet, wer weiß. Ja. Wie passt das zusammen mit den rasanten digitalen Entwicklungen wie KI, ja, und anderen Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt. Gleichzeitig aber natürlich auch den Einfluss, den jetzt beispielsweise Corona ja nicht nur auf die Arbeitswelt, sondern auch im Privaten hatte. Schaffen wir es denn, diese Mengen an Menschen, die einfach noch gar nicht weit genug im Denken sind, jetzt schneller in eine Digitalisierung im Bereich Gesundheit zu führen?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich fange mal ganz hinten an. Also über Betriebskrankenkassen gibt es seit über 300 Jahren. Das zeigt mir, dass das Thema betriebliche Gesundheit schon ureigenes Interesse von einem Betrieb war, der noch vor Bismarck die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter in die Hand genommen hat, weil er gesagt hat, eigentlich ist die Gesundheit egal, aber die Leistungsfähigkeit ist wichtig der Mitarbeiter. Von daher ist das die Idee schon Jahrhunderte alt. Und ich habe mich jahrelang, als ich damals noch in Essen am Lehrstuhl Medizinmensch gearbeitet habe, eigentlich für BGM nicht interessiert, weil das ist so eine Wolkenwissenschaft für mich. Da sind ganz viele Berater unterwegs, da wird viel auch kosmetisch gemacht oder irgendwie Glaubenssätze verkündet. Erst als das Thema Daten da reinging in das Thema und ich gesehen habe, durch Daten haben wir die Chance, BGM zu einer fundierten Wissenschaft und damit auch in der Versorgung zu einer fundierten Disziplin zu machen. Dann erst bin ich eingestiegen in das Thema und deshalb auch schon Jahre her, aber mein erstes Buch hieß Digitales betriebliches Gesundheitsmanagement, wo wir auch erstmal den Begriff definiert haben. Und zu der Frage kommt, wo der Treiber ist. Ich glaube, dass A, der Betrieb durch Fachkräftemangel und Ähnliches einfach da zunehmend tun muss und immer mehr Möglichkeiten bekommt. Und die Beschäftigten, die Arbeitnehmer, auch als Treiber der Digitalisierung, auch im BGM, auch dort eine große Rolle spielen werden, weil sie einfach heute erwarten, Stichwort New Normal und so weiter, dass der Arbeitgeber sie schützt. Sei es, dass sie von zu Hause, vom Homeoffice arbeiten können. Das ist das eine. Vor kurzem habe ich auch ein White Paper veröffentlicht, New Corporate Health Management. Da geht es um Corona-Tests im Unternehmen als neuer Ansatz auch im BGM. Zu sagen, wie in anderen Ländern, in Italien, da wird jeden Morgen ein Test gemacht und dann sind die Mitarbeiter alle beruhigt, alleine schon psychologisch und können dann in Ruhe arbeiten, bevor sie da irgendwie denken, da ist einer unter uns, der mich da infizieren könnte. Und das sind alles so kleine Bausteine, die schon als Katalysator, glaube ich, eben das Thema digitales BGM weiter vorantreiben.
Ja. Guter Punkt, Corona-Tests im Unternehmen, Gestaltung von Safer Work war ein Thema, das ich mit unser beider Kollegen, Professor Dr. Volker Nürnberg, schon mal besprochen hatte, dass sich der Begriff sichere Arbeit komplett verändert. Ja? Also ein sicherer Arbeitsplatz ist in 2020 etwas anderes als wir ihn vielleicht noch so aus krisensicheren Zeiten kannten, so dieses Thema. Und wird sicherlich Einfluss nehmen, auch das daraus entstehende, auch so ein Buzzword, ne, aber Onboarding 2.0, also Menschen, die jetzt nicht zurückkehren, sondern einfach in ihre neue Arbeitswelt, wie sie die nächsten Jahre sein wird, eintauchen müssen, heben auch eine andere, eine andere Bedeutung eigentlich mittlerweile an den Arbeitgeber heran, dass sie sagen, es ist notwendig geworden, Gesundheit und soziale Sicherheit zu garantieren. Es ist in der Bedürfniskette auch nach oben gerutscht. Es gibt eine große Erhebung, die man über Statista bekommen kann aus dem April. Früher war das Thema Gesundheit, soziale Sicherheit im Platz 4. Das ist seit Mai, Juni auf Platz 1 hochgekommen. Wird sicherlich auch wieder ein bisschen runtergehen, das ist klar. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also wir erleben da schon viel. Und der Beitrag der Digitalisierung dazu ist ja, glaube ich, eher jetzt ein Instrument zu sein, um Lösungen zu finden. Also Corona-Test ist das eine, ja. Und auch dort kann man ja vielleicht noch mit digitaler Beratung etc. arbeiten. Aber ich glaube eben, das ist so meine Erfahrung, bestimmte Herausforderungen, die es schon von vornherein zum Thema Gesundheit im Unternehmen einfach gab, die bleiben und die überdauern ja auch eine Corona-Krise. Genau. Und denen wird sich nicht richtig gewidmet, weil man nicht genau weiß, wie. Jetzt kennst du dich natürlich in den aktuellsten Versorgungsentwicklungen ja auch ganz gut aus. Und mir so als Laien ist da vor allen Dingen aufgefallen, okay, da werden jetzt Videosprechstunden von Ärzten auch plötzlich auch akzeptiert. Und zwar nicht nur von den Nutzern, sondern eben auch von den Ärzten akzeptiert. Und es gibt auch rechtliche Grundlagen für die ganzen Geschichten. Was ist so, wo du sagen würdest, wo werden wir den nächsten Quantensprung in der Versorgung erleben mit dem Digitalen? Was glaubst du, was kommt da als nächstes?
Also ich glaube, das, was vor der Tür ist, sind die digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA. Mhm. Auch dazu ein neues Buch bald von uns auf dem Markt. Ja. Das erste dazu. Also da geht es darum, dass der Arzt Apps auf Rezept verschreibt, wie er ein Medikament verschreiben kann. Mhm. Das heißt, der Arzt kann zum Beispiel bei Rückenschmerzen mir eine App verschreiben, um eben Übungen vorzunehmen, so wie eine Tablette quasi, nur halt als digitales Therapeutikum. Mhm. Genau wie bei Tinnitus und anderen gibt es ja auch heute eben verschiedene Therapeutika, die über Gamification man trainiert und eben dadurch auch Therapieerfolge erzielen kann. Und das ist, glaube ich, der nächste Schritt, weil ich plötzlich als Anbieter auch jetzt nicht nur in dieser Nische dritter Gesundheitsmarkt, zweiter Gesundheitsmarkt da gegen Geld oder gegen Leistung entsprechend an den Endverbraucher gehe, im Sinne von Out-of-Pocket, also Selbstzahler, sondern ich im großen GKV-Markt unterwegs bin. Und das ist für Anbieter super spannend. Und da können wir als Deutschland von ganz hinten, ich zitiere die Bertelsmann-Studie, nach ganz vorne weltweit rutschen, weil wir dann das einzige Land sind weltweit, wo so etwas möglich ist. Und von daher eine Vorreiterrolle einnehmen. Und dann ist es natürlich jetzt spannend, wie wird es vergütet und so weiter. Wie können Ärzte überhaupt wissen, was eine gute App, was eine schlechte App?
Ja.
Bei Ärzten, die teilweise keine E-Mail-Adresse haben, ne? Wie können die sozusagen das Ganze? Was ist, wenn der Patient dann wieder zwei Tage mit seinem Nokia 6310 kommt und sagt, das funktioniert nicht, helfen Sie mir mal. Also wie das in der Versorgung tatsächlich dann aussieht. Da werden sicherlich Fachgesellschaften eine größere Rolle spielen müssen und so weiter. Übersichtsportale. Aber das ist eine tolle Entwicklung. Ich glaube, das kriegt nochmal ein ganz anderes Gewicht.
Sehr spannend, weil es ja, also A, einen Riesenvorteil bedeutet. Ich glaube, wenn man sich so mal der BWL bedient, klassische Customer Journey eines Patienten, dann müssen wir uns ja immer überlegen, ein Mensch, der schon eine Erkrankung hat, der lebt ja trotzdem hoffentlich sein Leben. Das heißt, er hat sein Setting Freizeit, sein Setting Familie, aber er hat eben auch dieses Setting Arbeit. Und auf der Arbeit bedarf er vielleicht auch besonderem Schutz. Nichtsdestotrotz, wenn wir von Innovationen in der Versorgung reden, dann hast du gerade gesagt, okay, die quasi letzte Maßnahme ist dann die Verordnung einer DiGA. Aber davor, also wie bringe ich denn vielleicht auch durch digitale Innovation Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, überhaupt mal zum Arzt zu gehen? Also ganz oft ist für mich so ein Klassiker. Ich bin jetzt 39, du siehst jünger aus als ich.
Ich fühle 36.
Genau. Aber tatsächlich beginnt da so die Karriere, ne? Wenn man dann mit Mitarbeitern im Unternehmen redet. Ja, ich habe irgendwie vor 3 Jahren noch Fußball gespielt und dann habe ich mir aber das Kreuzband gerissen und dann habe ich irgendwie aufgehört und dann habe ich mich entschieden, gar nichts mehr zu machen, sondern irgendwie aktives Couchsurfen. Das ist dann so die neue Form der Bewegung. Über Ernährung müssen wir gar nicht reden und Stress hat derjenige auch, weil er gleichzeitig in so einer Phase ist. Familie, Haus, Baum, ja, keine Ahnung was. Und da beginnt deren Krankenhistorie, die sich dann so gerne zwischen 48, 49 mal so voll ausprägt und die ersten prädiabetischen Folgen dastehen, wie auch immer. Diese Menschen dazu zu sensibilisieren, auch vielleicht mal den Profi aufzusuchen, zu akzeptieren, dass sie gegebenenfalls schon erste Vorerkrankungen haben. Gibt es da in deinen Augen auch digitale Tools, die diesen Zugang erleichtern könnten?
Ja, ganz einfach, das Internet, Sebastian. Also ich sehe das immer noch so, wir müssen nicht die Leuten irgendwie alles hinbringen und sie darüber reden, etwas zu nutzen, sondern es ist immer das Gleiche. Ich habe ein Problem als Arbeitnehmer, als Mensch und ich will dann heute, und wenn heute 3 Uhr morgens ist, will ich 3 Uhr morgens eine Lösung dafür haben. Wie kann ich irgendwo was aufsuchen? Und da bedienen sich heute Leute natürlich dem Internet und ähnlich. Und so kann ein Unternehmen zum Beispiel im Intranet, ein Cafeteria-Modell, sagen, ne, psychische Belastung, körperliche Belastung, Rückenschmerz, wie auch immer. Und aus diesem Portfolio kann sich der Arbeitnehmer dann das rauspicken, was er braucht. Und dann ist er doch heilfroh, wenn er eine sehr schnelle Lösung, die er auch noch nicht selber bezahlen muss, die vielleicht noch besser ist als die Standard-GKV-Lösung, wo er erstmal einen Arzttermin finden muss, erstmal durchs System rumirrt, da einfach einen schnellen Zugang zu schaffen und vielleicht sogar eine Anknüpfungsstelle zum Physiotherapeuten, Arzt, wie auch immer, das ist, glaube ich, dann ein Mehrwert. Und deswegen glaube ich, dass der Trigger da vom Individuum kommt. Ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie, irgendwie ein Fußstellungsproblem habe, ne, dann google ich, guck, wer ist da renommiert, gehe da hin und bestfalls hat er noch eine App, damit ich meine Übungen zu Hause machen kann und dann entsprechend durch Tools wie zum Beispiel Videos und ähnliches kann ich Übungen eben jedem, das, was er braucht, auch nicht standardmäßig, sondern so zusammengepuzzelt anbieten, die er dann nachhaltig die Compliance eben erhöht und damit eben die Therapie ersichert.
Genau, bedarf aber natürlich einem hohen Maß an intrinsischer Motivation, das hast du schon ganz richtig gesagt, das ist ja auch eine Eigenschaft, die wir in der Gesellschaft entwickelt haben, sonst wird es keine Amazon-Same-Day-Lieferung geben. Ja? Also wenn ich es haben will, will ich es jetzt haben. Und ich glaube, das ist was, damit machen wir ganz viel Erfahrung in den rund 450 Unternehmen, die wir betreuen, dass es mehr und mehr in die Richtung geht, On-Demand Lösungen zu haben. Gestern habe ich mit dem Leiter des Gesundheitsmanagements der Strabag weltweit auch den gleichen Podcast aufgenommen und der sagt, das ist eigentlich die nächste Entwicklung, die er erwartet, die so bis 2022, 2023 da sein muss. Klar, die haben unendlich viele Baustellen und das meint jetzt wirklich Baustellen, nicht so das, was man sonst im Unternehmen als Baustellen kennt. Und auch dort arbeiten die Leute und rackern die Leute und denen ist es sogar noch viel schwerer, irgendwann mal aus dem Bereich HR oder geschweige denn Arbeitsmedizin oder sonst irgendwas zu sehen. Ja. Das sind vielleicht auch sogar noch weite Fahrten für denjenigen, sondern es geht eben einfach nur in die Richtung zu sagen, wenn er jetzt Hilfe braucht, muss er auch jetzt Hilfe kriegen. Und dann ist das Internet oder eben eine vom Unternehmen dargereichte Form da. Also glaubst du, mal auf den Punkt kommen hier, glaubst du, dass Unternehmen eigentlich eher diejenigen sein müssen, die die Unterstützung anbieten, die vielleicht auch Lotsenfunktionen anbieten, aber eben nicht, wie wir es heute auch noch häufig haben, intervenieren sollten in Sachen Gesundheit.
Ja. Also ich glaube, das ist so ein bisschen diese Logik BGM as a Service-Gedanke, mhm. was die ganzen Plattformökonomien auch anbieten, dass sie sozusagen schon ein Stück weit eine Vorsortierung vornehmen, ja. damit ich nicht übers Internet tausende Angebote habe, sondern gute Angebote eben mein Arbeitgeber für mich vorsortiert, wo der Arbeitgeber auch sowas wie Datenschutz, Datensicherheit, Datenverfügbarkeit, erste Erfahrung und so weiter abpuffert. Und ich dann sozusagen guten Gewissens eine Empfehlung kriege. Ne? Und dann sind wir im Empfehlungsmarketing. Und die andere Gefahr, die ich ein Stück weit sehe, ist, wenn der Arbeitgeber das nicht macht, machen das die großen Marketingkonzerne, Google, Apple, Facebook. Also Apple, du hast eine Smartwatch hier, eine ja. Apple Watch an. Was die alles schon können, die neue Werbung der Apple Watch ist rein Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit,
ja.
Gesundheit.
Ja.
Und da werden die Leute natürlich diese Services nutzen, weil sie eben, und unabhängig, was mit den Daten passiert, das kann ja gut oder schlecht sein, das will ich gar nicht bewerten, aber diese Unternehmen, das sind klassische Marketing, die können sehr gut das darstellen. Und die Apple Watch soll in der nächsten Generation irgendwie sowas wie Sauerstoffgehalt im Blut messen können und alles mhm. mögliche. Und Schlaffunktion, Hinfall,
Sturzerkennung
und so weiter, Blutdruck. Und das wird immer mehr werden. Ne? Und das ist dann die andere Welt, dass man den Arbeitgeber überspringt und genau. irgendwann diese großen Unternehmen, ne? Amazon bietet ja für den Mitarbeiter heute schon eben an, dass das über Nachhauselieferung von Medikamenten entsprechend heute schon die Mitarbeiter über Krankenschwestern versorgt werden.
Haben eine eigene Krankenkasse gegründet, also auch, genau. wenn auch in Amerika, glaube ich, aktuell, ja. aber wäre ja auch ein Modell für Deutschland. Also Stichwort, doch nochmal drüber nachdenken, ob man mit dem BKK-Modell wirklich so schlecht fährt. Ja, also wir sind mit vielen Krankenkassen in Kontakt und klar, jede, wollen wir sagen, Gattung Krankenkasse, also egal, ob es jetzt die AOK sind oder die Ersatzkassen oder die Betriebskrankenkassen, haben so ihre spezifischen Vorteile. Ja. Also richtig, finde ich einen guten Punkt. Bedeutet nämlich auch, wenn wir mal weg von dem ganzen Fehlzeiten- und Krankheitsgeschehen gehen, machen Unternehmen das ja, also toi toi toi, hoffentlich, eigentlich nicht nur um Fehlzeiten zu reduzieren, weil das ist ein bisschen wie Wetter. Ja? Das entsteht jetzt erstmal, da gibt es Einflussfaktoren, die kann man behandeln, aber Fehlzeiten sind Fehlzeiten und da ist jedes Unternehmen erstmal selber für verantwortlich. Das Spannende daran ist, wenn wir mal vom Thema Arbeitgeberattraktivität reden, Employer Branding und so weiter und so fort, das ist ja wichtig, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin versteht, mein Arbeitgeber ist in Anführungsstrichen etwas Besonderes, weil er mir diese Möglichkeiten bietet, weil er sich tatsächlich und wahrhaftig auch um meine Gesundheit sorgt, um mein Wohlbefinden sorgt. Und wenn das dann übersprungen wird, so wie du es gerade gesagt hast, dann ist das eben einfach ein Trade-off, den ich habe als Arbeitgeber. Unabhängig dessen, also erstmal BGM as a Service finde ich eine schöne Idee, ja? Ein guter Begriff, sollte man so direkt verhashtaggen am besten.
Genau. Nächste Buch wird so heißen.
Genau, also direkt rein, ja. Und einen eigenen Influencer aufbauen. Aber also BGM as a Service, gehen wir mal von da raus. Du hattest gesagt, es gibt so eine Art, also der Arbeitgeber erbringt die Dienstleistung vorzuselektieren. Jetzt gibt es ja im Unternehmen unterschiedliche Zielgruppen. Und also mit das Wichtigste im betrieblichen Gesundheitsmanagement ist es, die relevanten Zielgruppen zu identifizieren. Seien es die Krankenstandsverursachenden oder die Unzufriedenen. Oder im Übrigen, wenn wir von Krankenständen sprechen, also wenn 10% der Belegschaft, was ja ein sauhoher Krankenstand wäre, ja, krank sind, dann sind halt immer noch 90% da. Also vielleicht auch die einfach da sind. Wie kümmere ich mich denn um die? Ich habe mal vom Thema arbeitsplatznahe Versorgung viel gehört. Und da ging es darum zu sagen, viele Menschen haben wahrscheinlich schon eine Vorschädigung, aber einen bestimmten Lebensalter. Altersdurchschnitt in den Unternehmen in Deutschland liegt bei 43, steigend. Da kann ich davon ausgehen, da gibt es schon mal irgendeine Form von Vorerkrankung. Tatsächlich geht das nicht erst bei Kunden- und Partnerunternehmen wie der Deutschen Post, Telekom, Postbank, Deutsche Bank, solchen Leuten los, sondern schon viel niedriger. Mein Empfinden, aber es ist ein Empfinden, du bist der Wissenschaftler, ist schon so ab 500, 700 Mitarbeiter bilden solche Unternehmen eigentlich den Bundesdurchschnitt ab. Und wenn ich dann weiß, dass 30% meiner Belegschaft schon eine Vorschädigung haben, was kann ich denn digital anfangen zu versuchen anzubieten, um echte Versorgungsleistungen für diese Leute vielleicht nicht im Unternehmen, aber in der Nähe des Unternehmens anzubieten? Siehst du da Entwicklung?
Also ich glaube, dass, weil du von Gemeinsamkeit oder Unterschieden der Belegschaft gesprochen hast, ich glaube insgesamt haben wir erstmal Unternehmenskultur, die alle irgendwie ansprechen muss. Und wo wir sicherlich ein Thema haben werden, ist das Thema Präzisionsprävention in Zukunft, dass wir jeden irgendwo viel früher abholen können. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel, man könnte ein digitales Tool anbieten für Mikrobiomanalyse. Mhm. So, und dann hätte ich für alle ein Angebot, für ganz jung bis ganz alt, wie ist deine Ernährung und wie wirkt sich das auf deine Gesundheit an und das eben hochrechnen, wenn du so weitermachst in 15 Jahren. Mhm. Und schon habe ich ein Angebot, das hier und darüber filtere ich dann die Risikofälle raus und die gehen dann in eine bestimmte Versorgung und den kann ich dann wiederum einen Anbieter, eben sei es eine telefonische Beratung, eine Videoberatung oder eben irgendein Ernährungskonzept bis hin zum Kochkurs, keine Ahnung, alles anbieten. Und ich glaube, wir werden in Zukunft viel tiefer reingucken in die Mitarbeiter oder zumindest es können durch Daten, durch, wenn ich denen irgendwie so eine Smartwatch gebe, dann weiß ich, kenne ich deren Schlaf 8 Stunden, Freizeitverhalten 8 Stunden plus die 8 Stunden im Betrieb, habe ich erst dann ein umfassendes Bild von dem Mitarbeiter oder eher von sich selbst. Und dann kann ich, wie gesagt, vorselektieren und richtige Maßnahmen anbinden und die können eben sicherlich auch digital sein, aber auch vor allem vor Ort mit den richtigen Dienstleistern vor Ort eben sprechen, weil ich glaube, am Ende wollen die meisten so eine hybride Geschichte haben, dass sie zumindest am Anfang abgeholt werden von einem Menschen, von einem Profi, Experten im Bereich, dann vielleicht mit digitalen Tools zu Hause unterstützen, am Ende vielleicht nochmal deinen Erfolg, nochmal Handshake wirklich von Fleisch und Blut zu Fleisch und Blut. Und ich glaube, diese Kombination, deshalb bin ich auch kein Freund davon zu sagen, digital versus analoge Versorgung, sondern beides zusammen ist wirklich der goldene Weg.
Also ganz toll, mein großes Stichwort, ich habe zum ersten Mal 2013 auf dem Corporate Health Award die Keynote gehalten zum Thema Blended Corporate Health, teildigitalisiertes betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich glaube auch, der Kontakt von Mensch zu Mensch ist nicht zu ersetzen. Ja. Aber wenn wir die Möglichkeiten von Digitalisierung nicht nutzen, dann werden wir Unternehmen mit 1200, man darf das sagen, wir betreuen unter anderem auch beispielsweise die Auszubildenden von Edeka, das sind 3.500 Filialen. Ja? Das ist nicht finanzierbar, das geht einfach nicht. Und die Auszubildenden haben auch gar kein Interesse daran, dass da dauernd ein Mensch kommt, sondern die möchten auch was Digitales mit dabei haben. Ja. Das ist sicherlich eine Zukunft. Ich glaube, wir müssten uns mal vielleicht auch noch in einem anderen Bereich, aber Stückchen für Stückchen bewegen, in was für Möglichkeiten bietet eigentlich die rechtliche Grundlage heute schon? Viele Leute wissen nicht, was das Thema integrierte Versorgung ist. Unternehmen sollten aber also IV bzw. heute 140er-Verträge aus dem SGB V kennen und genau gezielt diese Zielgruppen, so wie du sie angesprochen hast, ansprechen. Mein Stichwort, das ich gerade nochmal aufgreifen wollte, fand ich toll. Präzisionsprävention, also sehr, sehr gut, weil eben sehr zielgruppenspezifisch eigentlich gedacht. Wie verbindest du das dann allerdings, und das habe ich so in deinen Ausführungen gehört, mit dem Thema Datenschutz, Recht an den eigenen Daten, also nur weil man ganz tief auch in einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin rein theoretisch reingucken könnte oder in die Daten, das wird ja jetzt nicht auf große Gegenliebe unter Umständen stoßen. Wie erzeugt man denn das Thema, dass ein gegenseitiges Verständnis dafür besteht, dass es sinnvoll ist, diese Daten weiterzugeben? Was ist deine Erfahrung? Ich glaube, du wirst da auch immer mal wieder wahrscheinlich zu gefragt, oder? Wenn du weit vorne in der Pionierarbeit digitale Prävention bist.
Ja, ich glaube, das hängt immer von der individuellen Entscheidung ab und von dem Nutzen, der dahinter steht. Also ich sage mir mal so auf der anderen Seite der Skala, wenn ich 100 Krebskranke frage, habt ihr ein Interesse, dass eure Daten irgendwo in die dritte Welt gehen, weil da vielleicht eine Hoffnung besteht, dass da irgendwie eine richtige Therapie rauskommt, würden wahrscheinlich 100 von 100 sagen, ja, mache ich, ist mir egal, wo meine Daten kommen. Hauptsache irgendwo da draußen kann mir einer vielleicht noch helfen. Und ich glaube, das hängt immer davon ab, wo mein Painpoint ist. Auf der anderen Seite haben wir immer mehr Menschen, die Gadgets nutzen, die immer mehr wissen wollen, die Gesundheit nicht als Zufallsprinzip, ich gehe zum Arzt wegen der Mutter mal, da wird ein Tumor erkannt, oh Gott, zum Glück bin ich da rechtzeitig noch irgendwie durch Zufall identifiziert worden, sondern die wollen das Projekt Gesundheit selber in die Hand nehmen. Und ich glaube, am Ende wird die Frage immer diskutiert, wem gehören die Daten? Also gehören die Daten dem, der sie hat, biologisch, dem, der sie veredelt, der Softwarefirma oder dem Arbeitgeber vielleicht sogar, der das bezahlt, das Ganze. Ne? Genauso beim Krankenhaus und so weiter. Aber ich finde, das ist nicht der springende Punkt. Ich glaube, am Ende sollten die Daten immer beim Menschen bleiben, beim Nutzer bleiben und er gießt die irgendwo rein und kriegt am Ende ein Ergebnis. Und soll sichergestellt sein, dass die Daten dort anonymisiert, pseudonymisiert irgendwie gehalten werden. Aber er, wenn er einen großen Nutzen hat, überwiegt, glaube ich, der Nutzen zum, also mir persönlich, da sage ich jedes Mal auf der Bühne, ist mir völlig egal, wenn die Russen meinen Datensatz gucken, wie, hat er 6 Stunden geschlafen, 7 Stunden geschlafen, mir völlig egal. Hauptsache, ich habe da einen positiven Effekt von. Ich glaube, das ist das eine und das andere. Wir müssen uns einfach bewusst werden, dass in der digitalen Welt eine 100%ige Sicherheit niemals besteht. Das heißt, ich kann Daten 3-mal anonymisieren. Es gibt Studien in den USA, die sagen, ich brauche 3 oder 4 Merkmale, also zum Beispiel junges Mädchen, Dorf, seltene Erkrankung. Dann kann ich sofort diese Person reidentifizieren. Weil diese Kombination gibt es eben nur einmal dann. Und im Dorf wissen dann alle, das ist diese Person. Also von daher muss ich mich einfach verabschieden von dieser Gewissheit, meine Daten müssen 100% sicher sein, sondern ich muss ein gewisses Risiko in Kauf nehmen in dieser neuen Welt, aber mir den Nutzen auch vor Augen führen, was das für mich heißt, wenn ich nicht in Prädiabetes mit 50, sondern erst mit 70 komme.
Ja, genau. Stichwort Diabetes, vielleicht auch so abschließend, würde ich noch ergänzen, wir haben ja auch ganz klare ökonomische Auswirkungen, also betriebliches Gesundheitsmanagement hat eine hohe ökonomische Komponente. Wir wissen aus Daten vom Big 2 Institut, dass 7 Jahre vor Diagnose von einem Diabetes Typ 2 schon ganz auch charakteristisch die Behandlungskosten eigentlich ansteigen. Und das ist etwas, was man als Erkenntnis vielleicht auch noch ein bisschen anders gebracht, natürlich auch in Unternehmen tragen könnte, zu sagen, okay, wie groß ist denn die Risikogruppe eigentlich, die sie bei sich vereinen mittlerweile? Denn es ist vollkommen klar, da haben wir eine Volkserkrankung vorliegen, die auch enorm volkswirtschaftlichen Schaden am Ende des Tages erzeugt. Und mehr als einfach hinauszuzögern und präventiv zu behandeln ist. Ja, das ist ja das Besondere daran.
Also ich habe damals noch, als ich bei der Novitas BKK gearbeitet habe und am Lehrstuhl für Medizinmanagement, haben wir selber so eine Studie gemacht, Prädiktionsmodell für Diabetiker. Das heißt, wir haben anhand von Krankenkassendaten eben auch welche identifiziert, die noch keinen Diabetes hatten, aber in den nächsten Jahren ein sehr hohes Risiko. Und dann hatte jeder Versicherte eine Prozentzahl, wie hoch seine individuelle Wahrscheinlichkeit ist, in den nächsten Jahren zu erkranken. Das haben wir später Follow-up überprüft und haben eine ganz gute Trefferquote gehabt. Das heißt, wir können heute mit vielen Daten schon wirklich in die Zukunft schauen. Ja. Glaskugelmäßig, also deshalb dieses, dass ich gerade meinte mit Präzisionsprävention, das ist das Mikroskop der neuen Zeit, so gesehen. Ne? Früher konnten wir in die Zellen reingucken, heute können wir noch tiefer ins Genom oder sonst was reingucken und wissen mit Vorhistorie, Anamnese, all das zusammen haben wir eine sehr gute Trefferquote. Und Diabetes, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Früher sind Leute unterzuckert ins Koma, direkt ins Krankenhaus. Heute haben sie ein Pflaster, das digital Daten misst, kriegen von ihrer Krankenkasse einen Anruf, nachsteuern, nachjustieren, du bist unterzuckert oder überzuckert. Und wir können später vielleicht in Zukunft mit so einer Closed Loop Geschichte mit Insulinpumpe einfach vergessen, dass wir Diabetiker sind, weil alles im Hintergrund automatisch läuft. Und das ist, glaube ich, eine der Erfolgsgeschichten, die wir heute schon eben erleben und viele andere Erkrankungen ähnlich, dass wir mit Daten viel früher intervenieren können und erst gar nicht zu Fehlzeiten und später zum Dropout aus dem Beruf kommen muss.
Hast du recht, ist ein super Beispiel. Fällt mir gerade ein, nicht aus einer ganz persönlichen Betroffenheit, aber eine sehr gute Bekannte von mir. Und die arbeitet mit genau einer Insulinpumpe etc. und funktioniert, sagen wir mal, relativ gut. Ja. Man muss viel Wissen erlernen, aber das funktioniert gut. Super spannend, David. Vielen Dank erstmal zu dem Thema. Wir kommen langsam, aber sicher zeitlich zum Ende. Deswegen mal noch kriegen wir einen abschließenden Tipp hin. Denn sagen wir mal, wenn Unternehmen die Möglichkeiten von digitaler Vorsorge, vielleicht auch digitaler Versorgung nutzen wollen, dann muss ich überlegen, wer macht das. Also irgendwo oben sitzt ein COO, vielleicht auch ein Risk Officer, sieht in den Zahlen schlimme Dinge. Es gibt einen HRler, der viel aus dem Bereich Gesundheit hört und sagt, Mensch, irgendwie sind die Leute hier nicht ganz fit. Der Arbeitsmediziner wird hoffentlich entsprechende Signale senden. Und jetzt, meistens entsteht das ja aus irgendeiner Form von Initiative von hoffentlich Führungskräften, noch besser übrigens Mitarbeiter, also Graswurzelinitiativen, sowas, oder aber eben von Führungskräften. Wenn jetzt so jemand kommt und braucht einen Tipp, was glaubst du, was ist der beste Tipp, ihm zu sagen, was solltest du nicht als allererstes tun? Ich gebe ein Beispiel. Nur weil man sagt, ich brauche ein Handy, gehe ich ja nicht automatisch zu Apple, sondern ich versuche mir ja normalerweise einen Überblick zu verschaffen. Wo kriegen die Leute den Überblick her? Hast du eine Idee?
Ja, also es gibt heute natürlich gute Plattformveranstaltungen, Netzwerke, wo wir ja auch unterwegs sind, wo man sich ich glaube, da musst du dir ein bisschen Zeit geben. Das ist genauso wie mit den Fehlzeiten. Dass, wenn man anfängt, BGM im Unternehmen zu machen, steigen erstmal die Fehlzeiten, weil die Leute sensibilisiert werden und da irgendwie mal, oh ja, stimmt und so weiter. Also erstmal steigen und dann später sinken sie. Und so ähnlich ist es auch bei den Nutzen von BGM-Tools. Am Anfang wird man auch Fehler eingehen, man wird vielleicht mit falschen Partnern zusammen. Deswegen muss man so Experimentierfelder schaffen, ausprobieren und eine gewisse Zeit mitbringen und sich mit den Branchenexperten austauschen. Und dann erst ein Konzept, ein ganzheitliches, strategisches Konzept aufbauen und dann Einzelmaßnahmen drunter hängen. Und dann ist das wie im Kleiderschrank, dranhängen, abhängen und so weiter, bis man dieses Toolset mal gefunden hat.
Ja, da ist natürlich die also das finde ich ein grundsätzlich sehr gutes Vorgehen. Die Experimentierfreude von Unternehmen ist da natürlich sehr eingeschränkt. Liegt auch, glaube ich, ein bisschen an den Preismodellen von digitalen Angeboten. Mein Erleben ist so, ja, wir machen jetzt hier erstmal 50.000 Euro Setup-Kosten und dann so und so viel Maintenance und so viel noch mit einer Kaufpauschale. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Also da wird das Risiko verlagert einfach. Wir machen eine gute Erfahrung, ist auch so mein Tipp. Wir selber in der Move haben irgendwann gesagt, wir bieten gar nichts Eigenes, rein Digitales, wirklich Programmiertes etc. an. Sondern es gibt so viele, und es passt zu deinem Thema Präzisionsprävention, missbrauche mal deinen Begriff, das ist auch Präzisionsprävention, weil es gibt so unterschiedliche Zielgruppen. Also nehmen wir Farina Schurzfeld und Self-Empy. Ja, das läuft ja wirklich toll, interessant für psychisch Erkrankte, sehr präventiv ausgerichtet, wird in die Versorgung reinkommen. Aber die Zielgruppe in einem Unternehmen sind natürlich nicht alle Mitarbeiter. Sondern das sind vielleicht 30, die muss ich identifizieren. Dann habe ich Leute für eine Kaya-App ja, oder you name it, es gibt ja ganz viele verschiedene. Ich habe Leute für Unternehmen wie Humano, wie Machtfit, wie Profession Fit und so weiter und so fort. Aber da ist eben immer auch in deren Preismodellen der Pitch für alle drin. Wie kriegen wir das denn individualisiert? Ist es Hoheit des Arztes weiterhin, so Einzelverordnung zu machen oder... Ist das in deinen Augen auch etwas, wo wir vielleicht sogar vielleicht eine öffentliche, eine teilöffentliche Stelle bräuchten, um zu beraten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann erstmal so Spreu vom Weizen ein bisschen trennen, weil es gibt auch gute Startups, die bieten den Unternehmen an, die Nutzungsintensität zu vergüten. Das heißt, auch wenn ich x Mitarbeiter reinschiebe, wenn das keiner nutzt, bezahle ich auch nichts. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, gut von schlecht schon mal zu trennen. Und sicher helfen da Fachgesellschaften. Ne? Wir haben ja verschiedenste Fachgesellschaften, die auch nochmal den Arbeitgebern was anbieten. Und ich bin ja, wie ich schon mal sagte, so ein Fan von so einem Cafeteria-Modell. Ja. Also ich sage, im Bereich psychische Erkrankung habe ich die Top 5 Anbieter oder die 10 oder die 100. Und dann habe ich einen riesen Store. Vielleicht muss das auch ein Unternehmen nicht selber aufbauen, sondern übergelagert. Ja. Halt ein BGM-Store, wo die ganzen guten Apps drin sind. Und dann kriegt der Mitarbeiter einen Gutschein von 200 Euro, keine Ahnung, im Jahr und kann sich aus dem Store halt die Dinge rauspicken, die er dann eben braucht.
So wie Benefits Management heute funktioniert. Wobei eigentlich ich mir wünschen würde, dass Gesundheit in Unternehmen nicht mehr als Benefit angesehen wird, sondern als Hygienefaktor. Das ist einfach Standard.
Weil ich meine, der normale User im Internet, der schafft es ja auch aus Millionen Angeboten, sich das rauszukaufen und Apps runterzuladen. Wieso schafft er das denn nicht sozusagen auf seine Gesundheit bezogen? Und ich glaube, so komplex, wir unterschätzen manchmal den Mitarbeiter.
Ja.
Und einige sind da sehr kritisch und denen hilft so eine Vorauswahl. Aber ich glaube, das Gesamtportfolio muss halt auch ausreichend sein, um auch die Individualfelder, auch wenn es nur 5 Leute im Unternehmen sind, aber denen ist dann geholfen. Dann zeige ich auch nur für 5 Leute bei dem Unternehmen.
Und genau da wird es ja spannend eigentlich. Ne? Also du warst ja mal auch in der Controlling-Tätigkeit unterwegs. So, dafür muss ich dann schon irgendwie sorgen. Also bedeutet, versuchen wir mal, ich versuche mich mal in der Zusammenfassung. Ich nehme so ein paar Hashtag-artige Wörter mit. Ja? BGM as a Service, super. Präzisionsprävention, auch super. Und wenn wir es zusammenfassen wollen würden, dann wissen wir stehen am Anfang, wo digitale Versorgung auch ins Setting Arbeit hineinkommen kann. Vielleicht das Setting Arbeit sogar der Treiber für digitale Versorgung sein könnte, weil es schwierig ist, jeden Bundesbürger einzeln anzusprechen. Wo digitale Prävention sicherlich schon ein Stückchen weiter ist, aber viel spezialisierter und präziser werden muss. Wo aber vor allen Dingen du eigentlich für einen Markt der Möglichkeiten und das Nutzen von diesem Markt der Möglichkeiten plädierst und sagst, es gibt schon genügend Auswahl, wir brauchen vielleicht noch genügend Beratungsinstitutionen. Das heißt, der Tipp ist, Never miss a good crisis ausprobieren, genau. Wäre jetzt eigentlich die Idee.
Genau, also wir haben vorher von der Ökonomisierung der Arbeitswelt gesprochen, jetzt sprechen wir von der Medizinisierung der Arbeitswelt.
Sehr schön.
Das heißt Gesundheit, wenn Gesundheit nicht funktioniert, wenn irgendwie Corona ausbricht, dann geht ja gar nichts mehr. Und diese neue Sensibilität, diesem New Work und New Normal Gedanken führt ja dazu, dass die Sensibilität und Awareness in den nächsten Jahren sicherlich noch ja, an der Stelle zugunsten eben da sein wird.
Prima. David, ich danke dir ganz herzlich. Wenn Menschen ein bisschen mehr über dich erfahren möchten, lesen möchten, was wäre dein erster Tipp? Wo findet man dich?
www.david-matusiewicz.com.
Ah ja, super. Alles klar, genauso machen wir es. David, tausend Dank nochmal.
Gerne. Dankeschön.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.